Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hey ihr lieben Mamas da draußen, hier spricht Mella vom Mama Talk Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt mich aktuell auch bei Spotify mit Video sehen, deswegen sitze ich hier auch ein wenig geschminkt, habe das Spotlight auf mich gerichtet. Und heute sitze ich aber in einem anderen Raum, in unserem Schlafzimmer, weil aktuell die Großeltern von unserem Sohn da sind und ihn während der Aufnahme bespaßen. Vielen Dank. Genau. Und heute soll es um ein mir sehr wichtiges Thema gehen. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich eine belesene Person. Ich liebe es zu lesen, medizinisch auch sehr gerne. Und ich liebe auch Bücher, die darüber handeln, wie wir unsere Kinder erziehen sollen, weil da gibt es ja viele, viele Meinungen dazu. Es gibt auch Tatsachen, was Studien sagen. Und ich finde, ja, mein Kind ist 1,5 Jahre alt und ich bin trotzdem schon mittendrin in dieser Blase aus, was will die Gesellschaft von uns und was will ich selbst, was habe ich selbst erfahren in meiner Kindheit. Und darum soll es heute gehen. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dabei, fühlt mit und kommentiert gerne, wie eure eigenen Erfahrungen sind. Ich weiß, unser Kind ist noch sehr klein, deswegen ist es eher wieder so eine Folge, wie ist meine Erwartung versus Reality, kommt dann sehr viel später. Kann ich dann irgendwann später vielleicht sogar auch immer noch eine Folge zu machen, wenn es den Podcast zu dem Zeitpunkt noch gibt. Und ansonsten, wer gerne mal ein Interview mit mir machen möchte mit älterem Kind, meldet euch sehr, sehr gerne. Ich würde gerne mal diesen Vorausblick haben. Ja, meldet euch. Vorab. Unsere Erziehung würde ich tatsächlich als bedürfnisorientiert beschreiben. Ich weiß, es ist momentan vielleicht so dieser Modebegriff und wird von manchen auch belächelt. Da gibt es ganz viele Irrglauben zu, wie zum Beispiel, nur noch die Bedürfnisse des Kindes sind wichtig. Nein, ich finde oder ich habe es so verstanden, das Bedürfnis des Systems ist wichtig. Und wir sind ja alle Teile von diesem Familiensystem. Jetzt in diesem engeren Kernfamiliensystem sind das Felix, unser Sohn und ich. Und wir müssen einfach schauen, wer hat heute die meiste Energie, dass vielleicht die Person andere Bedürfnisse erfüllen kann. Und unser Kind ist einfach noch so klein, der versteht einfach noch gewisse Konsequenzen etc. noch nicht. Das erstmal vorab. Ach ja, und was mir auch ganz wichtig ist, ich sitze ja nicht mehr mit Alina, die Psychologie studiert hat, sondern ihr sitzt hier mit mir, Mella, die zwar auch Medizin studiert hat, Ärztin ist, aber keine Pädagogin oder sonst irgendwas. Ich lese mir das halt alles selber an. Ich höre super gerne selbst Podcasts, guck Serien und Co. Also trotzdem kann ich hier für keine Richtigkeit und Gültigkeit irgendwie stehen. Und trotzdem kann ich euch sagen, was meine liebsten Autorinnen sind in dem Sinne. Da habe ich, glaube ich, mein ganzes Wissen so rundum angesammelt. Das sind einmal Nicola Schmidt, artgerecht ist hier ein Titel, Shefali Zabari, das Buch liebe ich, da beziehe ich mich heute auch drauf, mit Respekt und Liebe erziehen. Da geht es ganz viel um das Thema, warum Drohen und Strafen nichts bringen. Iliane Retz hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Dr. Retzel liebe ich auf Instagram, große, große Herzensempfehlung. White Child liegt bei mir auf dem Tisch. Nora Imlau, so viel Freude, so viel Wut, habe ich auf jeden Fall gelesen. Als ich schwanger war, als ich Angst hatte, vielleicht wird es ein High-Need-Kind. Und Kathi Weber liebe ich auch auf Insta und ihren Podcast. Weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt. Genau. Aber da gibt's auch ein Buch, Mein Kind macht, was es will. Das habe ich auch auf meiner Bücherliste. Genau, jetzt bin ich eingestiegen mit bedürfnisorientiert, wollen wir auf jeden Fall machen. Und was da vielleicht auch so der Gegenwind ist von den Menschen, die das etwas belächeln und die das vielleicht früher nicht erfahren haben, weil das ist auch ein ganz großes Thema, habe ich das Gefühl, was so in die Erziehung unserer Kinder einfließt, dass da ganz oft auch so ein unterdrückter Neid vielleicht auch dabei ist, dass plötzlich die Kinder ein zweites Eis haben dürfen, im Supermarkt sich auf den Boden wälzen dürfen. Das hört sich doof an, als wäre da irgendwie Neid dabei. Keiner will in dieser Situation stecken. Und trotzdem sind vielleicht unsere inneren Kinder verletzt davon, dass plötzlich andere Kinder das machen dürfen, was wir früher nicht machen durften. Und dass es trotzdem versucht wird, mit Respekt zu begleiten und das nicht da sogar der Klaps auf den Po oder irgendwas rauskommt. Also ich hoffe, da sind wir auf einer Ebene, dass körperliche Konsequenzen, körperliche Strafen ein No-Go sind. Genau, und vielleicht versteht das der eine oder die andere, wie da unsere inneren Kinder auf jeden Fall ganz oft uns in die Quere kommen, wenn wir unsere eigenen Kinder erziehen, weil wir ganz oft zurückversetzt werden, plötzlich in unsere eigene Kindheit, wie wir, wie mit uns verfahren wurde, wie mit uns umgegangen wurde. Das auf jeden Fall dazu. Das sind, glaube ich, schon mal so ein paar Ansätze, die so eröffnen sollen, worin ich unsere Erziehung begründet sehe, worum es heute in der Folge gehen soll. Und ich habe mir auch so ein paar Irrglauben aufgeschrieben, die ich ganz wichtig finde bei dem ganzen Thema, was ich da auch immer wieder zu hören bekomme oder beobachte. Auch bei engen Freundschaften, wo ich dachte, wir sind alle so auf einem Level. Auch wirklich keine Wertung. Es zeigt mir nur, ja, wo wir teilweise einfach noch drinstecken in unserer Gesellschaft. Und auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich beschäftige mich mit dem Thema. Und ich habe auch blinde Flecken und ich bin dankbar drum, wenn ich auf eine schöne Art und Weise vielleicht darauf aufmerksam gemacht werde oder vielleicht sogar anderen mit ihren blinden Flecken mit dieser Folge helfen kann. Ein Satz ist nämlich, mein Kind manipuliert mich. Und das erfahre ich immer wieder. Und da kann ich auch direkt eine Story reinbringen aus meiner eigenen Situation. Das soll heute hier auf jeden Fall auch immer mal wieder die Folge auflockern. Denn ich kenne die Situation auch, wo ich zur Weißglut getrieben werde, weil mein Kind zum 10. Mal diesen Becher runterschmeißt und dann auch noch lustig mich anlacht. Und ja, ich verstehe das Gefühl, dass man denken könnte, der macht es doch mit Absicht, der manipuliert mich, jetzt werden hier Grenzen ausgelotet. Das sind diese ganz typischen Sätze, wo ich aber echt schon vieles drüber gelesen und gehört habe, dass dem einfach nicht so ist, bis zu einem Alter von 4, vielleicht 5. Bei den Kindern, die ganz früh dran sind, könnte es vielleicht auch schon so mit Mitte, Ende 3 anfangen. Das, was ich gelesen habe, dass wirklich diese Vorausschau entwickelt ist, dass die Gehirnreife einfach da ist, dass diese Kinder manipulieren können, indem sie in der Lage sind, Aktion und Reaktion vorauszudenken. Und dafür muss man ja auch mehrere Handlungsstränge vorausdenken. Wenn ich den Becher runterwerfe, dann ist Mama wütend, dann habe ich die Macht in der Hand, dann bin ich stärker als Mama, oh, und jetzt kann ich Mama bei allem auf der Nase rumtanzen. Das wären ja ganz viele Schritte, was so manipulieren bedeuten würde, weil manipulieren ist ja, finde ich, auch ein sehr negativ behaftetes Wort. Genau. Und da versuche ich mich auch selbst immer wieder zu fangen. Und was ist denn die Lösung in dem Sinne? Also unser Kind wirft von Tag 1 mit allem um sich. Wir kriegen immer zu hören, oh, das wird ja mal ein kleiner Handballer, das wird ja mal ein kleiner Basketballer. Wissen wir noch nicht, vielleicht. Aber wie soll er erstmal Punkt 1 unterscheiden können? Mit dem Ball darf er werfen oder wir haben ja auch einen Hund, den Stock kann er dem Hund hinwerfen, aber mit dem Becher darf er nicht werfen. Das ist einfach noch nicht da und trotzdem erklären wir das immer ganz brav. Und was aber für uns wirklich die beste Alternative ist, ist einfach was anderes anzubieten. Habe ich auch schon immer gelernt mit Hauen, Kratzen, was auch immer, gerade bei ihm. Beißen ist auch ein Thema. Unerwünschtes Verhalten. Meiner Meinung nach kann verändert werden, indem man eine bessere Alternative anwendet und nicht immer Nein sagt oder mach das nicht, mach das nicht. Das kindliche Gehirn kann dieses Nein noch gar nicht richtig verarbeiten. Im Gegenteil, es steht dann trotzdem die Aussage im Raum, beiß nicht, heißt eher beißen. Deswegen haben wir uns von Tag 1, als das unerwünschte Verhalten da war, mit andauernd Becher werfen, angeeignet, einfach Alternativen zu bringen, genauso wie beim Beißen. Und Co., wenn er unseren Hund haut, ja, kommt leider vor. Wir haben auch diese Situation, wo wir uns denken, ah, wie blöd, dass wir dann sagen, streicheln ist besser. Und das trägt langsam Früchte, muss ich sagen. So, ganz schnell ist man dann auch wieder bei einem anderen Irrglauben, wenn dann nämlich andere Leute da sind. Ich finde, das macht das Ganze nochmal schwieriger, in der Öffentlichkeit diesen eigenen Erziehungsstil nach außen tragen, weil ganz schnell ist man ja auch bei anderen in diesem Schema drin, ihr verwöhnt euer Kind. Oh, heutzutage, die verwöhnen alle nur noch ihre Kinder mit diesem bedürfnisorientierten Ansatz, bla bla bla, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und ganz ehrlich, das geht wieder an die Schiene, die ich am Anfang auch schon gesagt habe. Es gibt gar kein Verwöhnen von Kindern. Also klar, es gibt einen inkonsequenten Erziehungsstil, würde ich auch behaupten, weil bei mir bedeutet bedürfnisorientiert nicht, dass es keine Regeln oder Grenzen gibt, finde ich auch ganz wichtig. Aber das bedeutet für mich nicht verwöhnen, dass ich trotzdem versuche, mein Kind mit Respekt zu erziehen, dass es merkt einfach, ey, hier kommen nicht einfach irgendwelche haltlosen Strafen und Drohungen ins Spiel, was oftmals ja einfach gar nichts mit dem momentanen Verhalten zu tun hat, sondern ich bemühe mich, auf Augenhöhe mit meinem Kind zu kommunizieren, um letztendlich, hier schließe ich jetzt mal den ganz großen Kreis, unsere Bindung zu stärken und meinem Wunsch gerecht zu werden, dass ich ein starkes und selbstständiges Kind in diese Welt entlassen kann irgendwann. Genau, das ist so mein größter Anspruch dahinter. Und ja, Ich beschäftige mich mehr damit als Felix. Aber er war zum Beispiel diese Woche auch bei einem Kita-Vortrag. Die machen das immer ganz cool. Da gibt es verschiedene Vorträge. Dieses Mal war Autonomiephase dran. Dazu müssen wir auch unbedingt nochmal eine weitere Folge machen. Aber ich finde, es passt total natürlich auch schon in diese Folge, weil warum strafen wir überhaupt? Wir kommen ja erst ins Strafen, wenn unser Kind uns ans Limit bringt, wenn unser Alltag uns ans Limit bringt, wenn unsere Grenzen überschritten sind, wenn unsere Kapazitäten überschritten sind, wenn wir einfach keine Energie mehr haben. Kenne ich auch alles. Also ich bin jetzt halt noch nicht in dem Alter, wo ich mein Kind irgendwie bestrafen kann, weil das hat überhaupt keinen Hand und Fuß mit 1,5. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich kenne es auch von früher, dass ich bestraft wurde. Und deswegen nochmal zurück zu dem Punkt, warum strafen wir? Weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder uns auf den Nasen rumtanzen, weil sie extrem oft unerwünschtes Verhalten vielleicht an den Tag legen, wie totale Wutanfälle haben. Nach der Kita ist das ja so ein klassisches Beispiel. Da wollte ich auch einmal kurz sagen, ich finde es auch immer voll wichtig, dass wir uns in die kleinen Menschen reinversetzen, die in einem kleinen Alter wirklich, bei uns hat das auch mit einem Jahr angefangen, in die, in Anführungszeichen, Fremdbetreuung gehen. Mittlerweile ist das eine super, super schöne Bindung geworden. Das sind Bezugspersonen mittlerweile. Und trotzdem kooperieren sie da den ganzen Tag. Das kann man auch fast schon übersetzen mit Gehorchen, weil das einfach die Sozialisierung von Kindern ist, dass sie in größeren Menschenmengen, wo jetzt auch nicht die ganz, ganz, ganz engen Bezugspersonen wie Mama und Papa anwesend sind, dass sie mitlaufen, dass sie einfach mitschwingen, weil das ein gutes Gefühl in uns Menschen hervorruft. Und alle werden es wahrscheinlich kennen, wenn die großen Gefühlsausbrüche dann plötzlich schon bei der Kita-Abholung kommen. Also bei uns ist es teilweise so, dass er da die ganze Zeit rumrennt und sich nicht anziehen lassen will, die ganze Zeit Nein zu mir sagt und weg ist momentan eh sein Lieblingswort. Er sagt das irgendwie ein bisschen anders, Eck oder so, das heißt aber weg, ich soll weggehen. Mit so einem von sich schiebender Handbewegung auch. Genau, und das wollte ich auch nochmal einwerfen, dass unsere kleinen Kinder ja auch schon den ganzen Tag richtig, richtig viel leisten. Auch wir bestimmen ja den ganzen Tag, wie der Tagesablauf ist, morgens aufstehen. Wir versuchen auch ganz viel noch Spiel mit reinzubringen, dass nicht die ganze Zeit dieser Stress schon auf ihn überlagert wird. Morgens darf er erstmal spielen. Dann gibt's auch spielerisch bei uns Frühstück, muss nicht immer sitzend am Tisch sein, wenn das irgendwie ein Essen ist, wo er sich jetzt nicht krass dran verschlucken kann. Darf es sogar manchmal beim Spielen auf dem Boden oder so gemacht werden, aber ich habe persönlich Angst vorm Verschlucken extrem, deswegen ist das nicht so ein Ding. Oder im Lernturm ist bei uns ein typischer Platz. Das sind so Punkte, die wir auf jeden Fall versuchen einzubringen, dass das alles kindgerechter ist. Genau, trotzdem gestalten wir den Tag, wann er sich ins Auto zu setzen hat, wenn man mal das mit strengeren Worten beschreiben möchte. Ja, und deswegen kann ich verstehen, warum da so viele große Emotionen dabei sind. Bei mir sind teilweise auch große Emotionen dabei, die ich aber als Erwachsene zu regulieren habe. Ich kann mich selbst regulieren. Ich habe das gelernt. Das ist auch nochmal voll der wichtige Punkt. Wir haben das als Kinder alle nicht gelernt. Deswegen clashen da, glaube ich, sowieso die Generationen aufeinander, die verschiedenen Erziehungsstile. Und ich wollte gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, warum bestrafen wir eigentlich? Ja, wenn wir selbst am Limit sind oder unsere Kinder uns ans Limit bringen. Aber ich glaube, es gibt auch eine ganz große Angst dabei, dass unsere Kinder in eine schlechte Richtung abdriften, dass wir die Kontrolle verlieren. Was weiß ich, was sind zum Beispiel große Ängste bei mir? Bei mir ist eine richtig große Angst, dass mein Kind irgendwie drogenabhängig werden könnte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, weil ich einfach so schlimme Assoziationen auch aus der Krankenhauswelt damit habe, aus der Notaufnahme und so weiter. Aber da merkt man einfach mal, was für Katastrophengedanken dabei sind. Und deswegen kann ich aber jeden Menschen verstehen, der versucht, weil wir es selbst früher so gelernt haben, mit Drohnen und Strafen, die Kinder auf die richtige Spur zu bringen. Also ich verstehe das total. Und nochmal zurückzukommen auch auf den Punkt, in der Öffentlichkeit ist alles nochmal schwieriger. Und ich glaube, das verleitet auch zum härtere Strafen verhängen in der Öffentlichkeit vielleicht, weil das Kind gehorchen soll, weil plötzlich ja das Kind auch wie zu so einem Ersatzbild von uns selbst wird. Also wir sind ja ganz oft in einer richtig symbiotischen Verbindung mit unseren Kindern, wo man ganz schnell das Gefühl bekommt, oh, das Verhalten von meinem Kind wirft sich auf mich zurück. Und das kann ich auch verstehen, also kenne ich auch selber, dass ich ganz oft im Kopf dann so bin, oh, jetzt denkt er bestimmt, nur weil mein Kind hier ganz laut Nein schreit und beim DM das Klopapier nicht zurück ins Regal legen will, dass ich hier wieder total inkonsequent bin. Und Ja, es ist einfach ein Spagat aus ganz vielen Meinungen, Gefühlen und ja, Anforderungen, die hier aufeinandertreffen. So, jetzt wollte ich noch ein paar eigene Erfahrungen aus meiner Kindheit einbringen. Hier auch nochmal vorab. Meine Eltern haben das toll gemacht. Ich würde sagen, aus mir ist was geworden. Und trotzdem gibt es Punkte, die auch ich schlecht in Erinnerung habe. Und das sagt nichts über meine Eltern als Menschen aus. Das sagt, wenn überhaupt, was darüber aus, wie der Erziehungsstil früher war. Und auch wir in vielleicht einer bewussteren Generation werden bestimmt blinde Flecken haben, wie jeder Mensch sie einfach hat. Und da bin ich ganz gespannt, was mein Sohn mir später sagen wird, was er mir vorwerfen wird. Genau. Auf jeden Fall wollte ich eine kleine Erfahrung einfließen lassen. Meine Mutter war immer sehr schnell mit verboten. Und zwar auch mit diesen irrationalen Verboten, kann man sie, glaube ich, nennen, wenn sie gar nicht zur eigentlichen Handlung passen. Also wenn ich zum Beispiel an dem Tag nicht gesaugt habe, habe ich Fernsehverbot bekommen. Und das passt doch gar nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Deswegen berufe ich mich so gerne auf diese ganzen Bibeln, wie ich sie nenne, meine Erziehungsratgeber, die ich euch vorab schon genannt hatte. Dort wird das nämlich auch immer gesagt, es steht überhaupt nicht in natürlicher Konsequenz miteinander. Die eine Handlung und die Folge daraus. Es ist keine natürliche Folge, wenn ich nicht gesorgt habe, dass ich nicht Fernsehen gucken darf. Also wenn man das auf ein erwachsenes Erleben beziehen würde, wie zum Beispiel, du hast das Reel nicht heute um 15 Uhr gepostet, wie es abgesprochen war, dann darfst du heute Abend keine Chips essen. Ja. Nein, wir sind erwachsen, wir kennen sowas gar nicht mehr. Und wieso sollte es bei kleinen Menschen Sinn machen? Also vielleicht darf ich da bei euch auch so einen kleinen Aha-Moment auslösen, weil ich hatte das vom Lesen dieser Stellen in den besagten Büchern. Und da war meine Mama auch immer sehr gut drin. Mein Papa fand das schon immer inkonsequent, weil er schon gemerkt hat, diese Strafen, die sie teilweise verhängt hat, waren gar nicht durchsetzbar einerseits. Weil sie hat dann zum Beispiel auch schnell in Ausmaßen uns bestrafen wollen, die Realität gar nicht hergegeben haben. Also zum Beispiel direkt eine Woche Fernsehverbot kann man gar nicht durchsetzen, weiß man selber. Also wussten wir dann auch irgendwann selber, mein kleinerer Bruder und ich, 3 Jahre jünger übrigens. So haben wir leider, glaube ich, auch gelernt, dass meine Mama inkonsequent ist und vor meinem Papa in dem Sinne mehr Respekt gehabt, obwohl meine Mama die war, die zu Hause alles gewuppt hat. Meine Mama war Hausfrau und Mama, bis ich 13 war. Mein Papa war der Hauptverdiener in dem Sinne. Und war leider auch sehr, sehr viel Zeit nicht zu Hause. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum sie in diesen Strudel geraten ist, sich nicht mehr zu helfen wusste und dann schnell mal diese inkonsequenten Strafen verhängen wollte und es auch gedroht hat. Wenn nicht, dann das. Oh, habe ich immer gehasst, habe ich auch von klein auf ganz früh verstanden, dass das überhaupt nichts bringt. Und hier habe ich ein mega gutes Zitat für euch, das will ich unbedingt anbringen, von Nicola Schmidt. Ich muss es kurz raussuchen. Wir sehen immer wieder, dass Kinder, mit denen geschimpft wird, beziehungsweise die eine Strafe erwarten, nicht ihr negatives Verhalten einstellen, sondern lernen, über dieses negative Verhalten zu lügen. Ja, kann ich bestätigen. Habe ich auch früh angewandt oder habe das Auto auf den Hof rollen hören und dann schnell zum Sauger gegriffen. Also solche Dinge habe ich gemacht. Ich war jetzt, glaube ich, noch nie die große Lügnerin. Hatte aber trotzdem deswegen auch ganz, ganz viel Streit, vor allem in der Pubertät mit meiner Mutter, weil ich ein sehr rebellisches Verhalten an den Tag gelegt habe, wo meiner Meinung nach ungerechtes Verhalten mir angetan wurde. Das hatte ich schon immer. Genau, gleichzeitig gab es aber leider dann auch Streit in der Beziehung von meinen Eltern, weil mein Papa da halt einen anderen Ansatz hatte, aber gar nicht in den Augen meiner Mutter die große Berechtigung vielleicht hatte, weil er so wenig da war, mitzureden. Aber da muss ich sagen, war der Ansatz von meinem Papa gut, weil der hat erst spät gestraft und dann aber auch sehr konsequent. Also was jetzt nicht bedeutet, dass Strafen in dem Sinne gut sind. Aber er war immerhin konsequent. Und da würde ich auch gern das auf unsere persönliche Situation jetzt in meiner Familie mit Felix und unserem kleinen Sohn übertragen. Weil bei uns, wir haben uns auch darauf geeinigt, es gibt Regeln, die haben hundertprozentig Berechtigung und die müssen auch durchgesetzt werden. Das sind all die Regeln, die Sicherheit betreffen, wie zum Beispiel Anschnallen im Auto, da gibt's gar keinen Weg dran vorbei. Fahrradhelm sind wir noch nicht, wir sind immer noch hier im Fahrrad mit ihm unterwegs. Mehr fällt mir gar nicht ein, auch so vielleicht bei bestimmten Speisen auf jeden Fall, die man leicht verschlucken kann, wie so eine halbe Heidelbeere oder so, da wird auf jeden Fall sich hingesetzt. Machen Eltern, glaube ich, beim zweiten Kind auch wieder anders. Also ich judge euch hier sowieso nicht, wenn ihr diese Dinge anders macht. Das sind alles Impulse, die ich euch hier mitgebe auf den Weg. Und mehr fällt mir gerade gar nicht so richtig ein, was wirklich die Sicherheit betreffende Regeln sind. Aber ich wollte euch auch noch ein Beispiel geben für eine natürliche Konsequenz, weil da hat mein Papa das auch gut hinbekommen. Meine Mutter hat uns dann zum Beispiel immer, wenn wir morgens den Bus verpasst haben, ich war da sehr gut drin, ich bin auch immer noch ein mega unpünktlicher Mensch, hat sie mich wütend dann zur Schule gefahren mit dem Auto. Aber was ist das Problem daran? Sie war wütend, wir haben gestritten, ich habe wieder irgendein Verbot bekommen, was gar nichts mit dieser eigentlichen Situation zu tun hatte, dass ich kein Zeitmanagement hatte, dass ich auch sogar ohne Frühstück aus dem Haus bin, was sie immer doof fand und ja, vielleicht auch nicht so cool ist. Mein Papa hat gesagt, nein, ihr müsst die natürliche Folge zu spüren bekommen, keine Ahnung, ob das eine Wortwahl war, dann musst du halt das Fahrrad nehmen. Kommst du vielleicht mal zu spät zur Schule oder musst besonders schnell dich abstrampeln und bist dann verschwitzt in der Schule, habe ich gehasst. Aber das ist eine natürliche Folge. Und diesen Stil oder diesen Rat möchte ich gerne umsetzen, weil ich das total sinnvoll finde und am eigenen Leib zu spüren bekommen habe. Und das hat als einziges wirklich geholfen, dass ich pünktlicher wurde und den Bus nicht mehr so oft verpasst habe. Und wenn ich ihn dann mal einmal in 6 Wochen oder so verpasst habe, dann haben mich meine Eltern auch zur Schule gebracht, weil sie dann gemerkt haben, ja, okay, hier kann man sich jetzt auch wieder in der Mitte treffen. Und das fördert die Bindung. Finde ich super schön. Oder dann halt auch wirklich für das Kind da zu sein und sowieso ab einem gewissen Alter sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und die wirklichen Gespräche zu führen. Also ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich nehme es mir so sehr vor, weil ich erinnere mich so gut noch an die Zeit von früher, wenn meine Mutter in der Pubertät nach der Schule gefragt hat, und wie war es in der Schule? Und ich immer nur so, gut. Weil sich da echt schon viel auch teilweise angestaut hatte in unserer Beziehung. Ja, es Phasen gab, da hatten wir keine schöne Bindung. Und das würde ich gerne irgendwie, ja, anders machen wollen. Auch wenn ich jetzt die beste Bindung zu meinen Eltern habe. Also das habe ich ja auch in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt, was ich so toll finde. Das ist Nora Imlaus Zitat. Das ist ja die bedürfnisorientierte Erziehungsratgeberin Queen in Deutschland, würde ich sagen. Also ich bin voll der Fan. Und sie sagt einfach immer, Bindung ist reparabel. Bindung kann nicht durch eine Handlung irgendwie zu Bruch gehen, kaputt gehen, wie auch immer. Bindung ist eine millionenfache Erprobung jeden Tag. Und du kannst es auch immer wieder reparieren. Und das finde ich so schön. Und sieht man jetzt auch an mir. Ich habe eine schöne Bindung zu meiner Mutter und zu meinem Papa. Und ja, trotzdem wollen wir immer bestimmte Dinge anders machen als unsere Eltern. Ironischerweise machen wir sie dann oft genauso, weil man aus seinen eigenen Mustern eben nicht so gut ausbrechen kann. Und gleichzeitig schaffen wir es auch oft, wenn wir uns bewusst mit unseren eigenen Themen auseinandersetzen, diese Dinge eben doch anders zu machen. Genau. Denn ich möchte, mein großes Ziel und meine Schlussfolgerung daraus ist, dass ich zu meinem Kind auch als Teenager eine gute Bindung haben möchte. Weil genau da setzen meine Ängste an mit Smartphones, Drogen, Alkohol zählt auch zu Drogen, sind wir ehrlich. Genau, das sind so Punkte, die ich gerne, wo ich den Weg ebnen möchte in unserem Bindungsverhalten, dass wir diese Themen einfach miteinander besprechen können und in einem sicheren Rahmen erfahren können. Dann wollte ich mit euch über gängige Strafen sprechen, die ich heute noch immer regelmäßig beobachte und wo ich denke, das ist nicht gut. Ein Punkt, Kind aufs Zimmer schicken. Bin ich vielleicht auch selbst ein bisschen traumatisiert von, weil wenn ich schwierig war, ich war auch ein sehr wildes Kind, ein lautes Kind, bin mittlerweile eine sehr angepasste Frau geworden, arbeite dran, auch mit meinem anderen Kanal, dass Ungerechtigkeiten angesprochen werden dürfen. Und auch hier bei Mama Talk spreche ich die unbequemen Wahrheiten an. Und trotzdem bin ich immer noch eine kleine People-Pleaserin, machen wir uns nichts vor. Ich arbeite dran. Aber ja, ich habe das wahrscheinlich früher tatsächlich dadurch gelernt, dass ich viel aufs Zimmer geschickt wurde, wenn ich unbequem war, wenn ich laut war, wenn ich wütend war, wenn ich viel geweint habe, wenn ich unausgelastet war. Ich musste teilweise sogar Briefe schreiben, warum mein Fehlverhalten so und so war und wie die Situation mich dahin geführt hat und wie ich mich bessern werde. Das Wort habe ich auch noch in schlechter Erinnerung. Gleichzeitig hat es wahrscheinlich dazu geführt, dass ich sehr gut mit Wort und Stift kann. Wort und Schrift kann. Wieder eine Phrase, die nicht sitzt. Mit Phrasen kann ich trotzdem nicht gut. Genau, aber was ich sagen will, es war ein krasser Bindungsverlust. Also ich kenne auch Reels dazu, die mir echt nahe gehen, wo Kinder aufs Zimmer geschickt werden und wütend ihre Koffer packen und ins Kissen hauen und ins Kissen beißen und da reinbrüllen. dann vor Tränen einfach nur in Tränen zerfließend da sitzen und komplett sich vielleicht auch alleine sogar umarmen, weil sie so alleine gelassen sind, weil das ja Momente sind, wo starke Emotionen da sind, die Koregulation brauchen, wenn die Kinder das selbst noch nicht können. Genau. Und ja, das will ich unbedingt anders machen. Und wenn ihr dazu gehört, bitte fühlt euch nicht bewertet jetzt von mir oder ertappt oder sonst irgendwas. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das einfach offen hinzunehmen, diese Sätze, und es in der ruhigen Minute, wenn ihr auch die Kappa dafür habt, weil ich weiß, wie sehr wir am Limit sind, wir Eltern. Und es gab eben keinen Kindererziehungskurs. Es gab nur die ganzen Geburtsvorbereitungskurse, die auch noch nicht da sind, wo sie sein müssen. Und es gibt die ganzen Schwangerenvorsorgen, aber es gibt nichts Richtiges, was uns darauf vorbereitet, wie sehr wir als Eltern an unsere eigenen Limits kommen und in unsere eigenen Muster zurückgeworfen werden. Und wie machen wir das aktuell? Momentan sind wir viel mit Wutanfällen am Start. Wie gesagt, da wird es nochmal eine Autonomie-Phasenfolge zu geben. Aber aktuell kann man ja noch nicht viel machen. Ich habe gemerkt oder auch gelernt durch die ganzen Bücher, ich erkläre immer viel zu viel. Noch ist das nicht das Alter, wo die Kinder diese Erklärungen verstehen. Gleichzeitig kann man es als Übung verstehen, dass man versucht, nein, wir können jetzt kein zweites Mal am Tag saugen. Und außerdem braucht der Sauger gerade Strom. Unser Kind will gerade jeden Tag saugen. Wir machen es meistens einfach, weil es keinen Zweck hat, dann diesen 10. Wutanfall des Tages zu ertragen. Es ist immer, wie gesagt, diese Mischung aus, habe ich gerade die Energie dafür? Wie ist das System gerade belastet? Hat Felix gerade die Energie dafür, nochmal zu sagen? Oder habe ich gerade die Energie dafür, diesen Wutanfall zu begleiten? Und wie begleite ich ihn? Bei uns sieht es so aus, dass ich immer wieder anbiete, ich bin da, ich nehme dich in den Arm, wenn du möchtest. Wenn er sich rumwälzt, ich passe einfach auf, dass er sich nicht verletzt, setz mich daneben. Und ich habe auch schon in den ganzen Büchern gelernt und in Reels gelernt, dass man auf jeden Fall die Kinder halt nicht aufs Zimmer schicken soll, sondern wenn, dann sagen soll, ich verlasse jetzt den Raum, weil ich merke, ich komme gerade gar nicht an dich ran. Es hat keinen Zweck, jetzt darüber zu sprechen. Ich warte aber in der Küche auf dich oder egal in welchem Raum. Ich bin für dich da, wenn du mit mir sprechen möchtest. Und dann wollte ich noch ein anderes Zitat anbringen von dem Sozialpädagogen Oliver Fiener. Erziehung hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Eine große Veränderung liegt darin, dass Eltern heute ihre Kinder auf Augenhöhe heben und sie damit aber auch in eine Überforderung bringen und ihnen Entscheidungen abverlangen, die eigentlich auf die Erwachsenenebene gehören. Das finde ich auch nochmal super wichtig hier abschließend, weil wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Rahmen davon, was ich versuche, die ganze Zeit zu beschreiben. Bedürfnisorientiert ja, aber bis zu einem gewissen Grad. Alters- und kindgerecht, würde ich immer behaupten. Altersgerecht, weil die Gehirnreife einfach noch oft nicht da ist für Dinge, die wir von unseren Kindern abverlangen. Ich neige dazu, sehr, sehr viel zu erklären, versteht er gar nicht. In dem kleinen Alter kann man viel mehr mit Emotionen aushalten, spiegeln und benennen erreichen. Also ich sage auch immer, du bist traurig, du bist wütend. Was brauchst du jetzt? Wir können zusammen tief atmen. Macht er manchmal, manchmal auch nicht. Aber das sind, glaube ich, Ansätze, die so in diese verhaltenstherapeutische Richtung vielleicht gehen. Nagelt mich nicht drauf fest. Wie gesagt, ich habe das nicht studiert. Und ich weiß genau, was er mit diesem Zitat meint, dass wir zu oft vielleicht auf Augenhöhe gehen und Kinder oft überfordert sind, auch wenn die schon älter sind und ich das beobachte, wenn vielleicht genau dieses bedürfnisorientierte, dieser Stil angebracht werden möchte, aber das Kind gerade einfach mal einen sicheren Rahmen braucht und auch Grenzen und Regeln. Das wird ja, je älter die Kinder sind, viel, viel wichtiger. Ich bin ja, wie gesagt, auch gerade noch in der Situation, dass ich das alles noch gar nicht richtig anwenden kann. Deswegen werden wir uns wieder hören. Genau. Und wir dürfen auf jeden Fall unsere eigene Verantwortung in dieser Erwachsenenrolle nicht vergessen. Und wenn dann mal der Ton falsch war, eine Strafe verhangen wurde etc., dann vielleicht mal über den eigenen Schatten springen und sich entschuldigen. Also das kann ich zum Glück ganz gut, auch in der Paarbeziehung mit Felix und auch bei meinem Kind bislang. Genau, und deswegen, bei uns ist ein Nein in der Familie nicht in Stein gemeißelt, wenn es nicht um lebensgefährliche Situationen wie Anschnallen im Auto etc. geht, und wir handeln immer danach, wie die Kapazitäten aussehen. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, sowohl bei Insta oder auch hier bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Lieblings-Podcast-App habt. Schreibt gerne, wie eure Erfahrungen sind. Sagt mir auch gerne, haha, du hast gut reden, dein Kind ist nicht, keine Ahnung, 13 Jahre alt, da passt das alles nicht mehr. Stellt es gern zur Diskussion. Also ich würde gern von euch lernen. Meldet euch, wenn ihr eine Folge mit mir machen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Mella.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.